Radio Oldtimer Specials.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit dem Schauspieler Uli Kinalzek. Herr Kinalzek, Sie sind dem Oldtimer-Hobby verbunden. In welcher Form? Was macht Ihre Liebe zu Oldtimern aus?
Erstmal muss ich die korrigieren. Er spricht mich ganz vornehm mit Herr an. Wir kennen uns seit den Anfang der 70er Jahre und wir haben uns eigentlich von Anfang an geduzt und jetzt fängt er auf einmal mit Sie an. Das gibt mir einen richtigen Schock. Wir haben uns über die Oldtimer kennengelernt. Ich musste ihn fragen, weil es ist auch schon wieder so lange her. Es ist nicht so, dass ich trotz meiner 76 Jahren inzwischen Alzheimer habe. Die habe ich Gott sei Dank nicht. Das wäre auch eine Katastrophe, wenn ich auf die Bühne gehen würde und wüsste auf einmal nicht mehr meine Texte, die ich dazu sagen hätte. Also, aber man fragt manchmal doch nach und dann erfährt man, dass wir uns wirklich schon seit Anfang der 70er Jahre kennen und über die Oldtimer kennengelernt haben. Ich habe damals schon einen Austin Healey gehabt, der Arno hat einen MGA gehabt, der hat dann später einen XK-120 gehabt. Ich habe mir auch einen XK-120 gekauft und dann haben wir selber alles gebastelt. Wir haben uns gebastelt, muss ich sagen. Gebastelt klingt ein bisschen blöd. Wir sind Schrauber. Wir sind beide Schrauber gewesen und so lagen wir manchmal auf der Straße unterm Auto und haben Auspuffe gewechselt, haben die Bremsen überholt und was weiß ich alles, haben in allen möglichen Garagen uns umgesehen und auf allen Hinterhöfen in Berlin gibt es ja dann Häuser, vor allen Dingen in Kreuzberg mit 3-4 Hinterhöfen, wo Leute noch gearbeitet haben, ob es das jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Da wurden Bremstrommeln ausgedreht und dann wurde das gemacht und dies gemacht. Da wurden Teile, die später verchromt werden sollten, die wurden geschliffen und poliert. Das machte man alles so im Souterrain irgendwo. Es war eigentlich eine tolle Zeit. Ja, so lange kennen wir uns schon und jetzt haben wir uns nach langer Zeit, das heißt, wir haben sporadisch haben wir uns immer wieder unterhalten, haben uns getroffen und haben uns gesehen, manchmal längere Zeit. Meine Frau sagt immer, Freundschaften muss man pflegen. Ich sage, ja, man muss sie pflegen, aber deswegen muss man nicht jede Woche zusammenhängen. Man muss einfach mal, auch wenn es eine richtige Freundschaft ist, dann kann man auch ruhig mal ein Jahr verstreichen lassen und ruft dann wieder an und fragt, wie geht's? Und dann ist es eigentlich immer so, wie als wenn man sich gerade gestern noch gesehen hätte.
Uli, du hast völlig recht. Wir sind per Du und wir sollten per Du bleiben. Wenn man 40 Jahre dieses gemeinsame Hobby gepflegt hat, kann man schlecht zu Sie wechseln, aber man muss den Hausnamen ja einpflegen und das ist uns auf diese Art und Weise gelungen. Wir sind mit englischen Sportwagen angefangen. Damals war es die Möglichkeit, sich zu unterscheiden von anderen Oldtimern. Damals richtige Oldtimer, das waren die Vorkriegsmodelle. Wir sind mit den 50er und 60er Jahren Engländern eingestiegen und dann haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben, wie du schon sagst, die Wagen gepflegt und sind kleinen Schwächen auf die Spur gekommen.
Bleiben Sie dran, das Interview mit Uli Kinalczyk geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Fällt dir noch irgendwas Schönes ein zum Beispiel Speichenräder, wenn die an zu eiern fingen oder wenn die Speichen beim Bremsen oder beim Kurvenfahren abrissen?
Die Angst hat mich eigentlich immer verfolgt, weil ein Speichenrad ist zwar was Wunderschönes, optisch Wunderschönes, aber wir wissen alle, die wir Speichenräder haben, dass man immer eine leichte Unwucht hat und da muss man also immer hinterher sein und dann gibt es inzwischen aber Leute, die gab es eigentlich immer schon, die mal Speichen nachgezogen haben. Ich habe mir selber mal irgendwann ein Gerät gebaut, aber ich habe es eigentlich nie so auf die Reihe bekommen, das so nachzuziehen, dass es dann auch stimmt. Inzwischen macht man mit Gewichten von innen, vor allen Dingen, wo man sie nicht sieht, kriegt man sie einigermaßen hin. Ein Problem war es immer, denn mir ist es mal passiert, dass eine Speiche weggeknackt ist und wenn eine mal wegknackt und man passt nicht auf, ist irgendwann die zweite weg und dann irgendwann hängt man vielleicht, wenn man Pech hat, doch vor dem Baum oder im Graben oder wie auch immer. Also es ist eine wunderschöne Sache. Rennautos sind früher auch mit Speichen gefahren. Ich erinnere mich beim Mercedes SLR, den Stirling Moss gefahren hat und der Collins, Peter Collins und der Fangio und alle, die hatten auch Speichenräder, ne, und kamen damit auch über die Runden. Also wunderschön und ich habe das damals so gemacht, weil die meisten Wagen hatten ja lackierte Speichenräder, was sogar auch sehr gut ist, weil der Lack hält ein bisschen das Lösen aus dem Gewinde auf. Deswegen weiß man ja, wenn man eine Schraube irgendwie andreht, dann ist es noch ganz, ganz klug, wenn man dann noch einen Tropfen Lack da drauf spritzt, dann hält es irgendwie besser. Ich habe also aber trotzdem der Optik wegen, wollte ich verchromte haben. Also was habe ich gemacht? Systematik, bin irgendwie durch irgendeinen Draht an den Sales Manager von Coventry rangekommen, die Speichenräder bauten. Nur so eine Fahrt nach England mit dem geliehenen VW-Bus meines Bruders war ja auch eine aufwendige Sache finanziell. Damals noch gar nicht so viel Geld, selber noch ein bisschen studiert und so. Also ist man hingefahren und hat nicht zwei oder vier Speichenräder gekauft für seinen Wagen oder acht, wenn man zwei Autos hatte, sondern man hat 35, 40 gekauft und andere damit beliefert und hat dann jedes Speichenrad einen kleinen Aufschlag und so. Und dann hat sich das wieder gerechnet, so eine Fahrt nach England. So viel zu Speichenrädern, Arno.
Bleiben Sie dran, das Interview mit Uli Kinalschick geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
England ist ein weiteres Stichwort in Bezug auf das damals wie heute sehr teure Lackieren eines geliebten Oldtimers. Ich weiß noch, als du mit der Idee zurückkamst, in England doch Nitrolacke zu kaufen und dann nach dem Motto, das kann jeder, den Wagen mit Nitrolacken einzuspritzen, sehr viele Schichten dieser Nitro-Schichten übereinander zu spritzen und anschließend in mühsamer Handarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes mühsamer Handarbeit, über verschiedene Stufen der Schleifmittel mit Sandpapier, mit Schmirgelpapier, mit Polierpaste, den Glanzgrad des Lacks so zu bearbeiten, dass, wie wir es gerade in deiner Garage gesehen haben, dieses Auto damals ein Austin Healey von 1967, heute noch in einem Glanz steht, ja, der seinesgleichen sucht, selbst durch einen zu dem Zeitpunkt Jungschauspieler kurz nach dem Studium von Hand mit einer Sprühpistole lackiert und poliert und erfüllt heute noch die Qualitätskriterien eines Lackierers.
Durchaus, ja. Wobei es schwer ist, insofern schwer ist, man muss höllisch aufpassen. Man fängt also an mit irgendwelchen Schleifpapieren, geht hoch bis 1000er, 1200er und macht dann Pasten und Polituren und so weiter. Aber man muss höllisch aufpassen, weil Lack auf der Fläche, auf der geraden Fläche, ziemlich dick aufliegt. Auf den Kanten ist es ziemlich dünn. Also wenn man jetzt natürlich ein bisschen unachtsam ist und an den Kanten anfängt zu schleifen, zu viel zu schleifen, hat man die Kante auf einmal blank. Dann ist alles wieder, jetzt wollte ich gerade sagen, vor den Arsch, nehme ich gleich wieder zurück, kann man schneiden, Arno? Von Arsch kann man schneiden. Dann schneidet man das da heraus. Denn das wollen wir keinem zumuten. Ja, das ist das große Problem. Und dann waren irgendwann aus Umweltgründen die Lacke sowieso verboten, die Nitrolacke. Aber das konnte wirklich jeder. Man konnte, eigentlich hätte man mit dem Staubsauger, machte man ja früher auch, wenn man nichts anderes hatte, einen Kompressor oder so, Spritzpistole, hätte man auch mit dem Staubsauger, ich habe es nie gemacht, aber ich kann mich erinnern, welche gemacht haben, hätte man das so spritzen können und dann mit genügend Lack drauf, hätte man den Wagen auch wieder blank bekommen oder glatt bekommen. Inzwischen ist es gibt so tolle Lacke, es gibt Acryllack und die werden in zwei Schichten, und wenn man einen guten Lackierer hat, in zwei Schichten lackiert mit einem Klarlack oben drüber, das ist viel haltbarer, weil der Nachteil dieser Nitrolacke war folgender, nach 4, 5, 6, 7 Jahren wurde der stumpf. Das heißt, man musste also wieder ran mit leichten Pasten oder mit Politur auch nur, wie auch immer. Aber man entfernt natürlich dann immer, wie viel Mühe auch immer, von dem oder wie viel Mühteilchen hinter dem Komma entfernt man und dann irgendwann ist man blank, wieder auf dem Blech. Also das war so viel war zu den Lackierungen zu sagen.
Bleiben Sie dran, das Interview mit Uli Kinalschick geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Uli, das war ein Rückblick auf die Zeit mit dem Austin Healey vom Baujahr 67. Du warst der zweite Besitzer, du hast von dem Erstbesitzer damals den Wagen mit wenig Kilometern erwerben können. Der nächste Wagen Anfang der 70er Jahre war ein Jaguar XK120 Roadster. Ich denke, dass das eine sehr erzählenswerte Geschichte für die Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer ist. Berichte doch mal etwas darüber.
Wobei, Roadster sagt man bei dem Jaguar, glaube ich, man sagt OTS, ne? Open Two-Seater, sagt man. Wenn ich mir die Leute angucke, die einen Oldtimer haben oder die sich einen wünschen oder die für einen schwärmen, ist es eigentlich immer so, sie schwärmen in der Regel immer für das Auto, das sie mal in der Jugend gesehen haben und dann sind sie älter geworden und entweder können sie sich leisten, diesen Wagen jetzt zu kaufen oder auch nicht. Jedenfalls gehen wir mal davon aus, mein erstes Auto, das ich ganz bewusst als Junge wahrgenommen habe, mit 15, 16 Jahren, das war der Mercedes 300 SL Flügeltürer. Dieses Wagen hat mich so umgeworfen, der Roadster auch, der ja 2 Jahre später gebaut wurde. Und ich habe mir also immer gewünscht, so einen Wagen musst du mal haben. Da sind wir mal irgendwann in Paris gewesen, als ich bei der Bundeswehr war. Und da stand einer auf der Straße. Natürlich habe ich mich gleich neben dem Wagen gestellt und meine Freunde mussten mich fotografieren. Und das Bild habe ich heute noch irgendwo im Fotoalbum gefunden, wo ich ganz stolz als 21-Jähriger vor diesem oder 20-Jähriger vor diesem SL stehe. Mit dem XK ist es eigentlich ähnlich. Ein wunderschönes Auto, so schön, so formschön, dass man immer nur hingucken kann. Und den habe ich durch Zufall bekommen. Ich bin mal, ich war ja relativ viel im Fernsehen. Merkwürdigerweise, wenn die Leute mich heute sehen, mein Name, Keen Nalzig, wer kann den schon aussprechen, wer kann den behalten? Keiner. Also sagt man immer, ich kenne sie doch und sie waren doch der Gangster aus den Krimiserien. In welchem waren sie drin, ist die nächste Frage. In allen. Gut, ich bin interviewt worden vom Tagesspiegel und die Dame, die mich nach Hobbys fragte, sagte, ich interessiere mich für englische Sportwagen, sagte, ich kenne einen Architekten und der hat auch einen, wusste aber nicht, was für einen, sie wusste nur Jaguar. Und kam ich an diesen Jaguar ran, der Eigentümer, der zweite war der, das war Motesius. Motesius wird denen, die sich für Architektur interessieren, sicherlich ein bekannter Name sein. Sein Vater war wirklich ein Wahnsinnsarchitekt, über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus berühmt und sein Sohn auch relativ bekannt, zumindest in Berlin, hat für irgendwelche Maharajas auch irgendwas entworfen, ein Palast und irgendwelche Möbel und auch ein Waggon, in dem die reisten und so weiter. Und der hat den da stehen gehabt, den hat er bekommen als zweiter Besitzer, als Geschenk für eine Architekturarbeit von einem Herrn Horn. Horn hatte damals ein sehr feudales, sehr repräsentatives Kaufhaus in Berlin und in Hamburg. Er war der Erstbesitzer und ich bin dann der Dritte geworden. Und das war der Wagen. Und die beiden Wagen, die eben genannt worden sind, der Heli und auch der Jaguar XK 120, die habe ich beide bis zum Rahmen runtergestrippt und habe sie von Grund auf wieder aufgebaut. Und die stehen jetzt voll restauriert mit einer sehr, sehr guten Bewertungsnote, stehen sie jetzt in der Garage. Naja, und dazu kam dann irgendwann, das war wie gesagt mein Traum immer schon, und irgendwann habe ich ganz, ganz viel gearbeitet und ganz, ganz fleißig gespart und dann habe ich mir den Mercedes 300 SL Roadster kaufen können. Und diese drei Autos habe ich und ich gebe immer ganz riesig an, wenn ich gefragt werde nach den Autos und sage, ich habe die drei schönsten Sportwagen der Welt, Nachkriegssportwagen der Welt. Irgendwo ja, stimmt's auch, ne?
Das kann man ohne weiteres sagen, ja. Die schönsten Sportscars der Nachkriegsphase, die man sich vorstellen kann, wo wir als Jungs von geträumt haben und wo heute gestandene Männer von träumen.
Bleiben Sie dran, das Interview mit Uli Kinalschik geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Uli, vielleicht etwas zu deiner Vergangenheit, parallel zu den Zeiten, als du den aus den Heli kauftest. Erinnere ich mich recht daran, dass das die Zeit von Graf Luckner war, wo diese wunderschöne Serie im Nachmittagsprogramm samstags im Fernsehen lief, Graf Luckner und die Weltmeere oder so ähnlich.
Ja, Graf Luckner. Das war eine Produktion, die zunächst mal nur rein deutsch war und dann ist es als Co-Produktion mit den Franzosen weitergedreht worden. Und das waren die Jahre, du hast recht, ja. 69 war die erste Staffel von 13 Folgen, dann war 71 da eine kleine Pause und 72 waren, das wurden damals 39, inzwischen dreht man ja, gerade bei den Soaps dreht man 2000, 4000, 5000 Folgen, das ist ein Wahnsinn, ja. Es ist verrückt, damals waren 39 schon sehr viel. Das war während der Zeit richtig, da war ich gerade stolzer Besitzer dieses Austin Helis, 69, ja.
Und in der Serie als Bootsmann...
Bootsmann Hein. Hein.
So war der Name. Okay, das habe ich vergessen über die Jahre. Aber das passt doch gut, um unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen Einblick zu geben in diese parallelen Zeiten der Entwicklung, privat und beruflich. Ich möchte noch ein Stichwort einpflegen. Jaguar. Jaguar E-Typ. Das führt mich zu George Nader, dem Darsteller von Jerry Cotton.
Richtig.
Und ich entsinne mich, dass du damals in einem dieser Filme auch einen Bösewicht oder wen auch immer dargestellt hast. Ist das richtig oder ist meine Erinnerung falsch?
Nee, ist richtig, ja. Man hat doch eine ganze Menge gedreht. Das heißt, viele meiner Kollegen auch. Man weiß dann immer, das war der letzte Jerry Cotton, den sie gedreht haben. Das war eine Reihe von 8 Folgen und das war die 8. Folge und danach lief es wohl nicht mehr so gut. Das ist ja ganz klar. Die Zeiten haben sich so geändert. Es wird auch ganz anders gedreht. Früher machte man New York machte man im Atelier, man fuhr nach New York und nahm auch irgendwelche Aufnahmen auf mit einem Jaguar Coupé E-Type und dann spielte man das dann vor der Leinwand, vor der blauen Leinwand, spielte man das im Studio ab und dann saß George Nader frisiert vor diesem, George Nader fällt mir gerade ein, inzwischen kann man über sowas reden, in den damaligen Jahren war das noch gar nicht so, man durfte sich damals sogar überhaupt nicht aus dem George Nader war der Freund und der Lebensgefährte von Rock Hudson übrigens. Die haben lange hier
ist das wirklich so?
Ja, die haben jahrzehntelang zusammen gelebt. Und dem ging es, der beerbte auch den Rock Hudson, als der gestorben ist an AIDS. Und war aber selber schon krank, war halb blind und so. Aber so, er war ein Irrer, von einer ungeheuren Lässigkeit. Phil Decker spielte damals Heinz Weiß, der später mal der Traumschiff-Kapitän gewesen ist. Und der, mit dem, den ich erkenne aus Graf Luckner, der hat damals den Graf Luckner gespielt, in der erwähnten Serie. Heinz ist ein typischer Deutscher und Heinz zieht eine Pistole anders, als ein Amerikaner sie zieht und der geht auch anders. Also diese Lässigkeit dieser Nader, die der hatte, die war schon frappierend und umwerfend. Das, deswegen auch Karl May auch mit Amerikanern besetzt immer wieder. Immer nicht die A-Klasse, nicht die A-Schauspieler, die A-Stars aus Hollywood, aber die B- und die C-Stars, aber immer noch sehr, sehr gut und naja, so viel dazu.
Bleiben Sie dran, das Interview mit Uli Kinalschick geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Lex Barker ist ein Schlüssel.
Lex Barker, ja, Karl May, natürlich, ja. Klar. Und Arno war übrigens auch schon im Fernsehen. Ich habe dann irgendwann mal eine Serie gedreht, die ist direkt von City, über die Polizeiarbeit der Berliner Polizei, über die Arbeit der Berliner Polizei, Kriminalpolizei. Drehten wir wie viel Folgen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls eine ganze Menge. Da war ich endlich mal auf der guten Seite. Da war ich Kommissar. Und da brauchte man immer irgendwelche Komparsen, die dann irgendwo rumstanden und vielleicht einen wichtigen Satz von sich gehabt, den man aber dann im Endeffekt gar nicht verstanden hat, aber die Sprachen im Film, da war Arno auch und Arno hat mir letztens gesagt, er war richtig voll drin. Ich habe die Folge gar nicht gesehen, seine Frau Gabi war auch im Fernsehen, also alles prominente Leute, oder?
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, damals diese Erfahrung zeitigen zu dürfen.
Ja, Arno hat übrigens dann Autogrammkarten drucken lassen, ich glaube 5.000 oder 10.000 Stück, aber er ist sie nie losgeworden.
Sehr wohl, sehr gut dargestellt. Ein anderes Stichwort, Lee Marvin.
Du, wo kramst du Sachen raus? Die habe ich schon längst vergessen.
Ja,
Lee Marvin tatsächlich, ja. Mit Lee Marvin habe ich einen Film gedreht in Israel. Sollte eigentlich in Afrika gespielt werden, aber in Israel hat man auch Sand und Wüste und sowas. Da drehten wir die Amerikaner gegen Rommel. Sigi Rauch, der dann auch mal, so schließen sich manchmal Kreise, der dann auch noch Traumschiffkapitän wurde irgendwann mal, ein paar Jahrzehnte später. Der Sigi und ich, wir waren in diesem Film drin mit Lee Marvin, ein Wahnsinnsschauspieler und mit dem habe ich mal einen ganzen Abend verbracht in Herzliya Beach. Im Hotel hat er mich eingeladen abends zum Essen und hat mir erzählt, aber in einem amerikanischen Slang erzählt, ich habe da gesessen, jedes dritte Wort oder vierte vielleicht, ich will nicht übertreiben, vielleicht war es auch nur das fünfte Wort verstanden, ich habe geschwitzt und vor lauter Konzentration hat er mir erzählt von sich und von Marlon Brando, mit dem er Der Wilde gedreht hat. Ein Film, den ich auch gesehen habe. Ich habe mal für Marlon Brando, habe ich mich sehr, sehr interessiert an Ausnahmeschauspieler. Also riesig. Das war Lee Marvin, ja. Und Lee Marvin war ganz, was so was Tolles eigentlich. Lee Marvin saß selbst dann am Set mit einem großen Sonnenhut, weil die Sonne gnadenlos vom Himmel runterbrannte, mit einer dicken kubanischen Zigarre im Mund, die ja alle hatten, die Hollywood-Schauspieler, verboten, sicherlich geschmuggelt aus Kuba, die Zigarren. Und dann saß er da und hat jede Szene beobachtet. Das war toll. Dann kam er zu dir und hat sich bedankt oder hat gesagt, dass er es gut gefunden hat. Und es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ja. Das erzähle ich oft solche Geschichten. Ich habe mir noch ein paar Mal mit Amerikanern gedreht, dass die einen ganz anderen Bezug zu den Leuten und eine ganz andere Liebe auch zu den Schauspielern haben, die mit ihnen arbeiten. Weil wenn man den Schauspielern das Gefühl gibt, geborgen zu sein und dass sie gemocht werden, dann kommt auch viel mehr raus, als wenn das nicht der Fall ist. Ich habe unseren Schauspielern, unseren Regisseuren noch oft gesagt, Mozart soll es mal gesagt haben, ich habe es nicht nachgelesen, irgendwo gehört, aber der Satz ist so toll, sagt, dass ihr mich liebt und ich spiele euch, was ihr wollt. Und das sollten sich viele mal an die Fahnen heften, dass man den Leuten wirklich das Vertrauen gibt, die Liebe gibt, die Zuneigung gibt, das Gefühl der Geborgenheit, dann kommt auch viel raus. Das kann man auch weiterverfolgen, man kann es bis in die Kindererziehung reinverfolgen. Ne? Immer bestätigen, ja. Immer sagen, toll, super, nichts, oh, was machst du denn da schon wieder, ne? Also naja, nun sind wir von Oldtimer bis zu der Kindererziehung gekommen. Unsere Bandbreite ist groß, wie man sieht, Arno, ne?
Ich muss wirklich einräumen, dieses Gespräch hat mir sehr viel gegeben, in unserer gemeinsamen Vergangenheit rumzustochern, Licht reinzubringen, Erinnerungen aufzufrischen. Ich möchte mich ganz ausdrücklich bei dir bedanken, Uli Kinalczyk. Du hast ein wunderschönes Leben im Schauspielerbereich führen dürfen. Du hast deine Träume aus der Jugend in Bezug auf Oldtimer ausleben dürfen. Heute stehen sie in der Garage. Du fährst mit ihnen sporadisch mal, wenn das Wetter schön ist. Ich kann nur eines jetzt für die Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer dir wünschen, dass du noch sehr viele Jahre mit deinen Autos im Kreise deiner Familie genießen darfst und dass du diese Autos voll und ganz mit Spaß im Verkehr bewegst und wir uns eventuell auf einer dieser Oldtimer-Rallys, prominenten Rallys, uns vielleicht mal treffen werden und dann wieder gemeinsam in der Erinnerung kramen dürfen. Alles Gute für deine Zukunft.
Danke, danke. Dir auch alles Gute. Und auch, was sagen die Oldtimer? Alle sagen gut Holz.
Achs und Speichenbruch.
Achs und Speichenbruch, das ist neu. Das war gut. Ich hätte sonst gesagt gut Blech.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.